Ich lese heute zwei Verse aus dem Kolosserbrief, 2. Kapitel, Vers 18 und 19. Da heißt es, lasset euch niemand das Ziel verrücken, der nach eigener Wahl einhergeht in Demut und Geistlichkeit der Engel, davon er nie etwas gesehen hat und ist ohne Ursache aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn und hält sich nicht an dem Haupt, aus welchem der ganze Leib durch Gelenke und Fugen Handreichung empfängt und zusammengehalten wird und also wächst zur göttlichen Größe. Hier wird gewarnt vor einem Wunderglauben, dem Mystizismus, der von der Einfalt des Glaubens an Jesus Christus ablenken will. Denn das Ziel aller wiedergeborenen Gläubigen ist die Treue im Glaubenskampf und im Glaubensleben. Treue hier in der Zeit bis in Ewigkeit. Der Apostel schreibt auch an die Korinther in 1. Korinther 4, 1 bis 2, wir sind Haushalter über die mannigfaltigen Geheimnisse Gottes. Und was sucht man an den Haushaltern anderes, als dass sie treu sind? Und diese Treue, die soll in Frage gestellt werden. Diese Treue kann gefährdet werden, dass wir nicht mehr einseitig auf Jesus Christus allein schauen, sondern dass wir uns überwältigen lassen durch Wunderglauben oder mancherlei große Ereignisse, die uns nahegebracht werden in dieser Zeit. Das Ziel bleibt also für das Leben in dieser Zeit Treue, immer wieder Treue im Glaubensleben, bis dass wir einst die himmlische Heimat, das himmlische Jerusalem schauen dürfen. Das ist das Ziel, was wir auch durch Treue freudig erreichen sollen. Im 2. Korintherbrief spricht der Apostel Paulus von diesem Ziel, was er immer wieder vor Augen hat. In 2. Korinther 5, Vers 1 und 2, wir wissen aber, so unser irdisches Haus dieser Hütte zerbrochen wird, dass wir einen Bau haben. Das wissen wir und wir wollen diesen Bau einnehmen, der von Gott erbaut ist. Ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Und darüber sehnen wir uns auch nach unserer Behausung. Wir sehnen uns, liebe Geschwister, das ist nicht nur eine Verheißung, dass da ein Bau ist, sondern Treue bewirkt auch Sehnsucht nach diesem Bau. Wir wollen so schnell wie möglich diesen Bau erleben. So schnell wie möglich diesen Bau einnehmen. Treue verbindet das mit diesem Verlangen. Wir wollen überkleidet werden, wo es möglich ist und nicht entkleidet werden. Vers 7 und 8. Nochmal dazu, denn wir wandeln jetzt im Glauben, nicht im Schauen. Wir sind aber getröstet und haben viel mehr Lust, außerhalb des Leibes zu wallen. Wir haben viel mehr Freude, außerhalb des Leibes zu sein und daheim zu sein bei dem Herrn. Das ist immer wieder die Frage im Leben aller Gläubigen, haben sie mehr Lust, zu Hause zu sein oder mehr Lust, hier zu sein? Treue beinhaltet die zunehmende Freude, mehr Lust, zu Hause zu sein. Allerdings im Gehorsam gegen die Stimme des Herrn danken wir auch für das Hiersein. Aber die Freude und die Lust ist größer, daheim zu sein. Und das wollen wir auch haben. Wir wollen überkleidet werden mit dem Kleid der Gerechtigkeit, dem weißen Kleid, von dem ja auch in der Offenbarung 3, Vers 5 steht, zu der Gemeinde zu Sardes, wer überwindet, der wird angetan mit weißen Kleidern. Und auch zu den Märtyrern wird gesagt, sie sollten noch eine Weile warten, bis das alles vollendet wird und sie bekamen weiße Kleider. Oder wenn wir in Offenbarung 19, Vers 7 und 8 lesen, dann ist die Gerechtigkeit, das weiße Kleid, was das Brautkleid sozusagen des himmlischen Jerusalems, die Gerechtigkeit der Heiligen. Dieses Kleid wollen wir bekommen. Das alte Kleid ablegen, das neue Kleid anziehen. Und die Gemeinde zu Kolossee sollte das eben immer vor Augen haben. Sie sollte sich nicht von diesem Ziel ablenken lassen, sondern Treue behalten, Treue üben, damit sie nicht abweichen auf dem Weg durch die Zeit, sondern jederzeit bereit sind, dieses Kleid der Gerechtigkeit im himmlischen Bereich zu empfangen. Wenn möglich, soll dieses Ziel und die Treue, die damit verbundene Treue, durch Ablenkungsmanöver, Akzentverschiebungen verändert werden. Jesus Christus soll nicht mehr, wenn es möglich ist, die allereinzigste Richtschnur für unser Leben sein, sondern Wunder, Zeichen und vielerlei übernatürliche Dinge sollen uns wichtig werden und begleiten. Sie sollen uns ablenken von dem einzigen Weg, von der einzigen Zuwendung zu diesem wunderbaren Ziel. Der geistliche Weg oder religiöse Weg soll immer mehr verbreitert werden. Die Treue ihm gegenüber, Jesus gegenüber, soll durch Fremdeinflüsse zugunsten menschlicher Wünsche und Ziele nachlassen. Denn immer wenn wir uns selber ins Mittel setzen, verlassen wir die Treue dem Herrn gegenüber. Immer wenn wir uns für wichtig halten, halten wir nicht mehr Jesus in dem Augenblick für den Wichtigsten. Denn solange wir ihn für den Wichtigsten halten, ist alles andere, was uns auch bewegt, tief, tief untergeordnet. Es kommt nicht an die Oberfläche. Wir bleiben in der Treue, in der Zuversicht und erlangen dadurch das Ziel in der Zeit und das Ziel in Ewigkeit. Ja, es soll, wenn möglich, mehr um unsere Erfahrung gehen. Wir wissen ja, dass wir mit unseren Gefühlen sehr stark belastet sind. Fühlen wir uns gut, dann ist unser Glaubensleben gut. Fühlen wir uns schlecht, dann ist unser Glaubensleben schlecht. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Wir stellen oft unser Glaubensleben auf unser Gefühl ab. So wie wir es fühlen, so muss es sein. Aber so soll es nicht sein. Unser Glaubensleben soll unabhängig von unseren Empfindungen sein. Unabhängig von unseren Gefühlen, ob es uns gut geht oder nicht gut geht, ob wir etwas gut empfinden oder nicht gut empfinden. Glaube an Jesus Christus ist übergeordnet und führt uns auf dem rechten Weg. Denken wir mal einfach an die ersten Missionare, und wir hatten ja schon zitiert den Zauberer Simon in Apostelgeschichte 8. Wie konnte er diese Menschen einfach bezaubern, indem er vor ihren Augen wunderbare Dinge offenbarte, Zeichen tat, Wunder tat, und die Leute fuhren darauf ab. Es war etwas Wunderbares zu erleben. Die Erlebnisse hielten sie von Gott ab. Ich lese mal diese Verse in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 8, Vers 9. Es war aber ein Mann mit Namen Simon, der zuvor in der Stadt Zauberei trieb und bezauberte das samaritische Volk und gab vor, er wäre etwas Großes. Und sie sahen alle auf ihn, beide klein und groß, und sprachen, der ist die Kraft Gottes, die da groß ist. Sie sahen aber darum auf ihn, dass er sie lange Zeit mit seiner Zauberei bezaubert hatte. Was unsere Emotion anbetrifft, das können wir ja schon auch manchmal an kleinen Dingen feststellen, da gibt's ein Riesenfeuerwerk. Dann gucken wir gen Himmel. Oh, wie das ist. Das hat uns gut gefallen. Da ist irgendetwas Wunderbares entstanden bei der Explosion dieser Granate, dieses Feuerwerkkörpers. Wir sind sofort angegriffen durch dieses Licht, durch diese Form. Und viele stehen dann lange dort, um noch eine Form, noch eine Form, noch eine Form zu sehen. Das heißt, unsere Emotion ist ja da. Und sie ist sehr beeinflussbar. Sie ist wirklich beeinflussbar. Das soll aber, was den Glaubensweg betrifft, nicht sein. Unsere Emotion soll keine Rolle spielen bei dem Glaubensweg. Denn wir kriegen ein Kleid der Gerechtigkeit, was nicht aufgebaut ist auf Gefühlen, Emotionen, sondern auf Gottes Licht und Gerechtigkeit. Und das ist unser Ziel. Davon sollen wir, wenn möglich, abgehalten werden. Darum sagt hier der Apostel Paulus, ich lese nochmal diese Verse an die Kolosser, lasst euch niemand das Ziel verrücken von denen, die nach eigener Wahl einhergehen in Demut und Geistlichkeit. Das sieht ja schon mal ganz gut aus, nicht? Da sind wir richtig angesprochen. Oh, ist der demütig? Ja, und was der alles zu sagen hat. Geistlichkeit der Engel, man hat ja auch den Engeln gedient, davon er nie etwas gesehen hat. Und er ist ohne Ursache aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn. Aber er überzeugt. Er überzeugt. Er zieht die Emotion der Menschen in seinen Bann. Er hält sich aber nicht an dem Haupt, aus welchem der ganze Leib durch Gelenke und Fugen Handreichung empfängt. Das erleben wir ja auch in den örtlichen Gemeinden. Da gibt es ja viele, die religiös einhergehen und fromme Worte haben, sich aber in Wahrheit nicht an Christus halten. Und dann denken andere, oh, der ist aber wirklich ein gläubiger Mensch und was der so tut und was der so sagt, auf den müssen wir achten, von dem kann ich noch was lernen. Nein, wir können von dem gar nichts lernen. Wir können nur lernen von Jesus. Nur von ihm können wir etwas lernen. Das ist die Gefahr, die zu allen Zeiten vorhanden gewesen ist. Wir lassen uns leicht beeindrucken durch große Worte und durch Wundertaten. In Berlin haben wir verschiedene Gemeinden, wo die Leute einfach in Strömen hinlaufen, weil sie gehört haben, der eine, der hat seine Krücke weggeworfen, der ist gesund geworden. Und jetzt laufen sie alle hin in der Hoffnung, sie werden auch gesund, dabei ist er gar nicht richtig gesund geworden. Die meisten Krankheiten werden nur verlagert. Dafür kriegen sie dann Depressionen, wenn sie ein gesundes Bein haben. Das ist, die Seelsorge hat das vielfach offenkundig gemacht. Und wenn man mit diesen Menschen gebetet hat, dann wurden sie ihre Depression los und die Krankheit war wieder da. Das heißt, sie war gar nicht weg. Es ist nur verlagert worden. Aber dann läuft man dahin. Das ist ja wunderbar, ist ja erstaunlich. Man hört nicht mehr auf Jesus Christus. Die Erfahrung soll also die Oberhand geben. Die Gaben sollen wichtiger werden als der Geber. Man trachtet nach Gaben und dann staunt man, dass da Gabenträger umherlaufen. Denen will man sich anpassen. Aber dabei geht es um den Geber und nicht um die Gaben. Sie blähen sich auf in religiöser Weise, aber wollen nicht mitgekreuzigt sein mit dem Herrn Jesus. Sie lieben mehr das irdische Wohlleben als die Einnahme der himmlischen Berufung. In Bern gab es mal eine große charismatische Konferenz. Da hatte man dann nach mehreren Musikstücken und Fensteröffnungen, und der Wind ging durch, und dann sagt man, der Heilige Geist weht jetzt hier durch, hat man aufgerufen, seine Anliegen auf einen Zettel zu schreiben. Gebetsanliegen, was man für Sorgen hatte. Wir sammeln die alle ein und auch das Opfer. Gleich dazu. Als die Versammlung beendet war, hatte man später die Säcke mit den Gebetsanliegen gefunden, die sind liegen geblieben, aber das Geld hat man mitgenommen. Es ging gar nicht darum, um Menschen zu helfen, sondern ihnen das Geld abzunehmen. Sie lieben mehr das Wohlleben in dieser Welt als die himmlische Berufung, die uns Gott gegeben hat, dass wir zu ihm gehören. Obwohl Jesus Christus sagt, sie, die zu mir gehören, sind nicht mehr von der Welt, soll doch nach Möglichkeit sie wieder in diese Welt zurückgezogen werden. Genau nach dem Wort des Widersachers, wenn er sein dreifaches Ich will ausgerufen hat. Dreimal sagt er Ich will, in Jesaja 14 beschreibt er sein Ziel und sagt, es wird von ihm gesprochen, du hast gesagt, Vers 13, ich will in den Himmel steigen, ich und mein Stuhl über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung in der fernsten Mitternacht. Ich will über die hohen Wolken fahren und gleich sein dem Allerhöchsten. Mit anderen Worten, das, was entscheidend sein soll, kommt aus mir. Ich will Glaubensleben nach meiner Fasson. Ich will das Leben gestalten, wie es mir gefällt. Ich will Herr meines Lebens sein. Und das will auch der Widersacher, wenn möglich, der gläubigen Gemeinde aufzwingen. Du sollst dein Ich will wieder nach vorne bringen. Was du willst, das muss geschehen. Nicht mehr, was der Herr will, sondern was du willst. In unserer Zeit soll ja besonders durch die Anfang des letzten Jahrhunderts entstandene Pfingstbewegung das Ziel der Gläubigen verrückt werden. Wir sollen zum Gehorsam unter einer Einheitskirche geführt werden, der ökumenischen Welteinheitskirche, so wie einst auch die deutschen Christen Hitler dienten, damit die Welteinheitskirche dem Antichristen dient. So wie es auch in Offenbarung 17 beschrieben ist, das Weib, das auf dem Tier sitzt, die abgefallene Kirche. Gottes Geist sagt uns durch sein Wort, dass zum Ende ja der große Abfall kommt. Das heißt, diese antichristliche Kirche wird sich bilden. Aber wir sollen ihr nicht anheimfallen. Wir sollen nicht von dem schmalen Weg, den Jesus uns vorgezeichnet hat und auf dem er uns auch führt, abweichen. In 2. Thessalonicher 2, Vers 3 lesen wir auch, das sind alles Briefe des Apostel Paulus, durch denselben Geist geschrieben, wo er sagt, 2. Thessalonicher 2, Vers 3, lasst euch niemand verführen, also auch hier wieder dieses Wort von der Verführung, lasst euch von niemand verführen, in keinerlei Weise, denn er kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der Sünde, das Kind des Verderbens. Also die Verführung wird immer wieder probiert, wird immer wieder bei dem einzelnen Gläubigen angesetzt nach Möglichkeit, dass er den schmalen Weg der Nachfolge Jesu verlässt. Lass dich nicht verführen. Verführen, wieder dem Eigenwillen Raum zu geben, den Eigenvorstellungen Raum zu geben, den eigenen Prognosen Raum zu geben, sondern bleibe bei dem Herrn. Er ist der Herr über allem. Lass dich nicht verführen, auch im Blick auf Lebenssituationen, in denen du stehst. Manchmal, ich habe es ja schon gesagt, möchte man gern dem Nächsten mal die Leviten lesen. Wenn der Herr dir nicht den Auftrag gibt, dann lass dich nicht verführen, das zu tun. Denn du wirst immer was Falsches tun. Du wirst dir und anderen Schmerzen zufügen. lass dich nicht verführen. Wir haben nicht die Kraft und das Recht zur Korrektur des Nächsten, es sei denn, dass der Herr uns präpariert. Und dann siehe zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Siehe zu, ganz vorsichtig, pass auf, unter der Leitung des Heiligen Geistes. Siehe zu, merken wir, wir sollen uns nicht verführen lassen, wie so ein Haudegen auf den anderen loszugehen und sagen, nun, du hast einen Splitter, den muss ich mal jetzt mit der Zange rausziehen, mal mit Gewalt. Und hast du das schon erkannt, wie du da mit dem Splitter behaftet bist? Nein, siehe zu, beten. Herr, leite mich, sonst will ich das überhaupt nicht machen. Ich will meinen Mund nicht auftun, wenn du mich nicht leitest. Denn wir sollen wachsam sein, dass wir nicht verführt werden zum Bösen. Auch nicht durch unsere Emotion, unsere Empfindungen. Der Abfall wird kommen. Und diese Bewegung, und das ist ja interessant, diese Bewegung sprach schon hier in Deutschland Anfang des letzten Jahrhunderts von großer Erweckung. Und in der Schrift heißt es, zum Ende der Zeit kommt der Abfall. Also genau das Gegenteil. Seine große Verführung. Sie sprechen von Erweckung und die Schrift spricht vom Abfall. Der Grund der Vermessenheit liegt einfach darin, dass sie sich nicht von dem Haupt der Gemeinde, das Jesus Christus ist, bewegen lassen, sondern sie wollen selbst bewegende Gemeinde sein. Sie wollen selbst etwas in Bewegung bringen. In der Welt, in dem materiellen Leben, ist es sicher richtig, wenn ich eine Aufgabe habe in einer Firma, eine verantwortungsvolle, dass ich mir Gedanken mache, um etwas in Bewegung zu bringen. Aber im geistlichen Leben bewegt Gott in Jesus allein seine Gemeinde. Wir bewegen überhaupt nichts. Und diese Demut sollen wir immer wieder haben. Wir bewegen nichts und lassen uns auch nicht von Fremdeinflüssen oder Gefühlen bewegen, sondern richten uns nach dem Haupt der Gemeinde, Jesus Christus, nach seinem Wort. Und es heißt, diese sind aufgeblasen, die sich nicht am Haupt halten, aufgeblasen in ihrem fleischlichen Sinn. Also hier wird ganz deutlich gesagt, wo das herkommt. Das kommt aus dem Fleisch. Es kommt aus der Eigenliebe, aus dem fleischlichen Sinn. Aber Christus ist das Haupt der Gemeinde. Er ist gesetzt zum Haupt der Gemeinde. Und nur von diesem Haupt wird der ganze Leib zusammengehalten. Nichts hält diesen Leib und die Glieder zusammen, außer dieses Haupt. Und er sorgt dafür, dass dieser Leib gesund bleibt und wächst. Wächst zur vollen Größe, göttlichen Größe. Wenn wir uns dem Wirken Jesu durch Eigenwillen entziehen, wird das Glaubensziel in uns verrückt. Lasst euch das Ziel nicht verrücken. Eigenwille verrückt immer das Ziel. Das Glaubensziel für die Zeit. Was soll ich tun? Wo gehöre ich hin? Wo soll ich dir dienen? Und das Glaubensziel in Ewigkeit. Ich habe keine Freude mehr darüber, dass ich ein Bau habe von Gott erbaut. Dass ich ein Leib der Gerechtigkeit habe, der mir gegeben wird nach dem Abscheiden aus dieser Zeit. Die Freude geht zurück, wenn der Eigenwille auftritt. Das kann man auch wiederum im Gespräch mit Gläubigen sehen. Und dann versuchen wir wieder auf den Punkt zu kommen, zurück zur Berufung in Jesus Christus, zurück zu dem Stadium der Wiedergeburt, dass die Freude wieder aufkommt, dass wir sagen können, ja, er ist mein Leben und ich will bei ihm bleiben. Warum bin ich denn so verzagt? Das ist doch mein fleischlich aufgeblasener Sinn. Dem will ich nicht Raum geben. Hier liegt ja entweder unsere Stärke oder Schwäche im Glaubensleben, ob wir nun stark oder schwach dann sind. Das entscheidet sich daran, ob mein Eigenwille wieder zum Zuge kommt oder ob der Wille Christi bei mir bleibt. Der Eigenwille schwächt, der Wille Gottes stärkt. Verlassen wir uns in jeder Situation im Glauben auf den Herrn, dann führt er uns zu dem richtigen Ziel, auch hier auf der Erde. Zu dem Ziel, das wir hier erreichen sollen. Das kann sein, die Mitarbeit in einer Gemeinde. Das kann sein, die richtige Form der Arbeit im täglichen Leben, Beistand des Nächsten. Das kann sein, dass wir auch in die äußere Mission gesandt werden. Das kann sein, dass wir vielleicht im stillen Kämmerlein im Gebet gebraucht werden sollen, um das Werk des Herrn dadurch zu begleiten. Verlassen wir uns also auf ihn, dann führt er uns immer zu dem Ziel. Und zwar auch in Zeiten der Dunkelheit. Er führt uns durch die Nächte zum Ziel. Wir kennen ja diesen Psalm 23, da heißt es, und wenn ich wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Ich werde geführt zum Ziel. Ich werde geführt durch den Herrn zum Ziel. Das finstere Tal ist kein Aufhaltemanöver, solange wir uns am Herrn festhalten und seinen Willen in unserem Leben wirken lassen. Im Psalm 97, Vers 11 steht noch so ein wunderbares Wort diesbezüglich. Da heißt es, dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen. Also auch, wenn wir mal durch dunkle Zeiten gehen. Das Licht muss dem Gerechten immer wieder aufgehen und Freude den frommen Herzen. Licht und Freude. Deswegen brauchen wir gar nicht so stark darauf zu achten, ob wir mal durch Schwierigkeiten gehen müssen oder durch dunkle Zeiten, wo wir glauben, dass das Evangelium nicht mehr so aufgenommen wird und wir vielleicht denken, jetzt brauchen wir nicht mehr die frohe Botschaft weiterzutragen. Das Licht wird uns immer wieder aufgehen müssen zu seiner Zeit und auch die Freude. Die Freude, dem Herrn anzugehören und ihm zu dienen. Das heißt also, ich will auch nicht verzagen, wenn es mal äußerlich schlecht geht. Will ich nicht verzagen. Ich verlasse mich auf ihn. Er führt mich durchs dunkle Tal. Wenn ich das nicht tue, auf ihn verlassen, dann fahre ich ab auf Zeichen und Wunder. Ich frage mich manchmal, auch gerade bei diesen Wunderheilern, warum wollen die Leute eigentlich, vor allen Dingen die, die gläubig sind, warum wollen die gesund werden? Was ist der Grund, dass sie gesund werden wollen? Meistens ist es nicht der Grund, dass sie sagen, wenn es dem Herrn gefällt und er mich gesundet, kann ich ihm doch besser dienen. Meistens geht es nur um das selber gesund sein wollen, wohlfühlen wollen. Es geht nicht um die Verbindung, dass der Herr mich besser gebrauchen kann. Und dann ist ja noch die Frage offen, ob er mich so besser gebrauchen will, wenn ich gesund bin. Das muss ja auch noch geklärt werden. Der Herr sagt vielleicht, nein, ich will dich ja gar nicht gesund machen. Ich gebrauche dich so, wie du bist. Und ich werde dich nicht besser gebrauchen, wenn du gesund bist. Ja, das gilt es ja auch zu prüfen. Warum will ich gesund werden? Es hat auch mal ein Evangelist zu einer Schwester, die hoch in 80ern war, die um Heilung bat, in bestimmter Richtung, auch einfach gefragt, Schwester, warum willst du jetzt unbedingt gesund werden? Lass dich doch zubereiten auf die Ewigkeit. Ist das nicht Priorität? Wir wollen darum beten, wenn es dem Herrn gefällt, dass er dich aufrichtet, aber die Gesundheit ist nicht das Geheimnis deiner Freude. Das Geheimnis deiner Freude ist die Verbindung mit deinem Heiland und er macht, was er will. Dir zum Guten. Das Haupt bestimmt und bewegt die Glieder. Die Art, unter welchen Umständen die Nachfolge der Gemeinde Jesu in der Zeit stattfindet, bestimmt also Jesus. Zu jeder Zeit sind Besonderheiten zu beachten. Darum führt er die eine Gemeinde so, die andere so, in einer Zeit so und in einer anderen wieder anders. Wir sind nicht die Bestimmenden, so schreibt der Apostel Paulus das auch in Römer 11. Er macht anhand dieses Bildes von Wurzel, Stamm und Zweigen deutlich, dass die Wurzel den Baum und die Zweige trägt, nicht die Zweige die Wurzel. Das heißt, die Wurzel hat das Sagen. Jesus Christus, Gott in Jesus, ist die Wurzel. So lesen wir es ja auch im Propheten Jesaja, dass aus der Wurzel ein Zweig kommt, der Frucht bringen wird. Die heilige Gemeinde ist der Stamm und die Äste sind die einzelnen Glieder. Und hier schreibt der Apostel Paulus in Römer 11, Vers 18, rühme dich nicht gegen die Zweige, rühmst du dich aber gegen sie, dann sollst du wissen, dass du die Wurzel nicht trägst, sondern die Wurzel trägt dich. Also diese Abhängigkeit von der Wurzel, die Abhängigkeit von Jesus soll deutlich werden. Wie er auch immer führt, so ist es recht. Manchmal führt er durch Trübsale. Manche Gläubige erdulden nur Trübsale äußerlich. Das ist ihre Berufung, weil der Herr es so führt. Andere wiederum werden erhalten und sie sollen höhere Erkenntnisse bekommen, damit ausgestattet werden und wieder einen anderen Dienst verrichten. Sie sind in der Haltung eines wartenden Glaubenslebens, wie zum Beispiel der Apostel Johannes. Er blieb als Einzelner übrig nach allen Aposteln. Und erst im Jahre 95, circa nach der Geburt Christi, empfing er die Offenbarung. Er wurde bis dahin aufgehoben. Und wir verstehen ja auch, Petrus hatte gefragt, ja, was ist denn mit diesem? Und er sagte, Herr, das geht dich gar nichts an, der hat einen anderen Weg von mir. Es geht dich nichts an, jeder hat seinen eigenen Weg, um in diesem Bild im Römer 11 zu sprechen, ich bin die Wurzel. Und ich trage dich. Und ich trage den. Und ich trage diesen. Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Also das Glaubensleben kann unterschiedlich aussehen. Es darf auch nicht abgeschüttelt werden, weil ich das andere Glaubensleben des anderen besser finde. Wer in Trübsalen ist, möchte natürlich ein Glaubensleben haben, was alle Tage Sonnenschein hat. Aber der Herr sagt, das bestimme ich. Ob du alle Tage optisch gesehen Sonnenschein hast oder ob du durch die Trübsal gehen musst. Ich gebe dir die jeweilige Kraft, denn dein Glaubensleben hat eine Funktion, ein Ziel. Lass dir dieses Ziel nicht verrücken. Geh nicht von diesem Weg ab. Denn durch dieses Ziel, das da erreicht wird, werden viele andere gesegnet. In apokryphen Schriften heißt es sogar, dass selbst Johannes 120 Jahre alt geworden ist. Wir lesen zwar nicht in der Schrift, aber denkbar kann es sein, wenn er so spät auf Patmos noch die Schriften, die Offenbarung empfangen hat. So bestimmt der Herr, wie auch in Lukas 9, dass nur durch Selbstverleugnung, und das ist ein wichtiges Wort, was auch der Gemeinde zu Kolossee immer wieder deutlich gemacht werden muss, durch Selbstverleugnung und das Bejahen des Weges und des Wortes Gottes eine echte Nachfolge möglich ist. Die Selbstverleugnung sagt doch, ich höre nur auf meinen Heiland. Ich höre nicht auf mich, denn was ich denke, muss nicht gut sein. Vor allen Dingen muss es nicht unbedingt das Ziel des Glaubenslebens auf dieser Erde beinhalten. Nur was der Herr mir zeigt, ist richtig. In Lukas 9, Vers 23, das sind ja schon vorgeschattete Worte, die der Herr sagte, im Blick auf den Auftrag, den die Jünger bekommen sollten. Und ich bin davon überzeugt, dass die meisten der Jünger nicht damit gerechnet haben, dass sie den Märtyrertod sterben müssten. Das haben sie nicht. Aber die Selbstverleugnung und das Bekenntnis, dass Jesus doch der Herr ist, hat sie zu diesem Ziel geführt. Das Ziel war ihr Märtyrertod und war das Zeugnis, das damit verbunden war, dass Jesus die Oberhand über allem behält. Dass selbst im Tod dennoch die lebendige Hoffnung über den Tod hinaus spürbar wird. Lukas 9, 23 und 26 sagte der Herr, wer mir folgen will. Also auch hier wird ja erstmal die Freiwilligkeit angesprochen. Die wird auch bei uns gesucht. Will ich überhaupt Jesus folgen? Da muss ich erstmal eine Antwort geben, innerlich. Und wenn ich sage, ja, das will ich, dann verleugne dich selbst und nehme dein Kreuz auf dich täglich und folge mir nach. Das heißt, dann mach dich nicht mehr zum Maßstab und dann bleib du mitgekreuzigt mit deinem alten Leben. Bring es nicht mehr hervor. Wenn du ja sagst dazu, dann tu das. Und in Vers 26, wer sich aber mein und meiner Worte schämt, obwohl er gesagt hat, er will mir folgen, des wird sich des Menschensohn auch schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und in seines Vaters und der heiligen Engel. Also es ist unabdingbar, dass die Selbstverleugnung zur echten Nachfolge Jesu gehört. Weil alle anderen Dinge, die dann dazu kämen, wenn wir uns nicht selbst verleugnen, uns von dem Ziel wegführen, von dem Ziel, Glaubensziel in dieser Zeit und in Ewigkeit. Das heißt, die Freude auf die Ewigkeit lässt nach, sie ist dann nicht mehr da und der Weg, wo wir anderen zum Segen werden sollen, wird nicht mehr erkannt. Es dreht sich dann nur noch um mich. Also wer statt der Selbstverleugnung in der Selbstbehauptung leben will, verfehlt das geistlich und göttliche Ziel. In Johannes 15, Vers 8 sagte der Herr, dass seine Jünger nur Frucht bringen durch das, was der himmlische Vater wirkt. Also auch hier wieder diese feste Anbindung an den Willen des Herrn. Frucht können wir uns nicht selber ausdenken. Frucht können wir nicht selber inszenieren, sondern sie muss uns geschenkt werden. Darin wird mein Vater geehrt, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Und diese Frucht steht bei dem Weinstock und den Reben. Durch den Weinstock entsteht sie in den Reben. Eine Rebe kann von sich aus überhaupt keine Frucht bringen. Aber der Vater wird geehrt, wenn diese Frucht aus der Abhängigkeit gebracht wird. Also keine menschliche Eigeninitiative, sondern das Geführtsein im Heiligen Geist lässt uns auf dem zielgerichteten Weg durch die Zeit bis in die Ewigkeit bleiben. Darum sollen wir auch prüfen, was uns von diesem Weg abhalten will und prüfen, was zu dem Herrn gehört. Prüfet die Geister, prüfet die Gedanken, prüfet die Wege, die ihr gehen wollt. Sind sie vom Herrn oder nicht? Uns ist die Prüfung auferlegt und wir können auch diese Prüfung vornehmen. Wenn wir aufrichtig und ehrlich sind, wird der Herr uns auch Antwort geben, wenn wir dabei sind, einen Weg zu gehen, der nicht der seinige ist. Er wird es uns zeigen, entweder durch die Offenbarung seines Wortes oder im Heiligen Geist in uns, in unserem Gewissen oder in unseren Gedanken wird er uns sagen, dies ist nicht der Weg. Hör auf, bleib stehen, geh zurück. Er wird es tun. Prüfet die Geister. denn es sind viele ausgegangen, die etwas anderes darstellen wollen, wie wir gelesen haben, nach eigener Wahl einhergehen, nach eigener Wahl in Demut und Geistlichkeit, also dass diese Worte überhaupt so dafür benutzt werden, zeigt doch, dass hier etwas Ähnliches auftreten will, was zur Verführung dient. Das Wort Geistlichkeit. Ja, dabei ist überhaupt gar keine Geistlichkeit da vorhanden. Aber man tut so, als ob, und man richtet ein Wesen auf, was so aussieht, als ob es geistlich wäre. Ohne Ursache sind sie aufgeblasen. Also so gilt es zu, wachsam zu sein und die Geister zu prüfen, ob sie wirklich von Gott sind, die uns dort etwas anbieten. In 1. Johannes 4, 1 bis 3 steht Folgendes, auch über diese Prüfung der Geister. 1. Johannes 4, ihr Lieben, glaubt nicht einem jeglichen Geist. Also auch hier werden wir bereits schon ermahnt, die Prüfung vorzunehmen. Glaubt nicht alles, was euch gesagt wird. Glaubt nicht alles, was ihr vor Augen seht und wenn es noch so wunderbar aussieht. Glaubt nicht einem jeglichen Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viel falsche Propheten ausgegangen in diese Welt. Und daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeglicher Geist, der da bekennt, dass Jesus Christus ist in das Fleisch gekommen, das heißt, Jesus ist Gott. Dieser Geist ist von Gott. Und ein jeglicher Geist, der da nicht bekennt, dass Jesus Christus ist in das Fleisch gekommen, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Wiederchrists, von welchem ihr habt gehört, dass er kommen werde, und er ist jetzt schon in der Welt. Wir merken, wenn zum Beispiel auch im Islam Jesus bekannt wird, wird aber nicht bekannt, dass es Gott ist, der ins Fleisch kam. Das ist nicht der Geist von Gott. Das ist ein fremder Geist, der so etwas sagt. Aber auch in anderen Religionen wird das so dargestellt, dass Jesus Christus nur ein göttlicher Mittler war, aber nicht Gott selbst. Und das versucht man sogar auf der Ebene der ökumenischen Bewegung so zu handhaben, dass Jesus nicht Gott war, sondern nur erfüllt von dem Geist Gottes und somit ein göttliches Leben führen konnte, aber selber nicht Gott war. Dieser Geist ist dann nicht von Gott, wo das gesagt wird. Wir können also daraus lernen, ein jeglicher Geist, der Jesus als Herrn und Haupt seiner Gemeinde bekennt und sich diesem Geist unterstellt, wenn derjenige sagt, ich bekenne mich zu Jesus, dem Haupt, und unterstelle mich ihm, dieser Geist ist von Gott. Denn allein Herr sagen genügt ja nicht. Ihm das alleinige Bestimmungsrecht über und Verfügungsrecht über unser Leben zu geben, das ist das Entscheidende. Das Bekenntnis ohne praktische Konsequenz der Unterstellung unter seinen Willen ist nicht von Gott. Das ist ein falscher Geist. Wir können das zum Beispiel auch lesen in Lukas 4,41. Die falschen Geister bekennen Jesus als den Sohn Gottes. Aber sie sind falsche Geister, trotz alledem. Und meinen nicht den Weg der Wahrheit. Lukas 4,41. Da geht es ja darum, dass Jesus in Kapernaum war. Er hat vielen Kranken geholfen zum Zeichen, dass er der Messias ist. Und Vers 41, es fuhren auch die Teufel aus von vielen. Sie schrien und sprachen, du bist Christus, der Sohn Gottes. Sie bekannten eindeutig, er ist der Sohn Gottes. Aber sie waren dennoch falsche Geister. Er ließ sie aber nicht reden, denn sie wussten, dass er Christus war. Allein dieses Zeugnis genügt nicht, wenn nicht sofort sich jemand, der sagt, du bist Christus, ihm unterstellt. und seinen Willen tun will. Das Zeugnis hatten zum Beispiel ja auch in Markus 5. In Markus 5 diese Geister, die auf der anderen Seite des See Genezareths hausten in einem Menschen, wo Jesus die Dämonen austrieb. Als sie Jesus sahen, Markus 5, Vers 6, lief er, der Besessene, hinzu, fiel vor ihm nieder und schrie laut, das heißt die Geister schrien laut aus ihm, was habe ich mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes? Also ein wunderbares Zeugnis. Und doch ist es ein falscher Geist. Du Sohn Gottes des Allerhöchsten, ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Das Zeugnis, Jesus ist der Herr, genügt nicht, wenn nicht das Eigenleben ihm unterstellt wird. Jakobus bringt es noch auf den Punkt und schreibt an die Gläubigen, es ist gut, dass du Jesus bekennst, aber du musst ihm auch leben. In Jakobus 2, 18, Vers 20, jemand möchte sagen, du hast den Glauben, ich habe die Werke, zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass ein einiger Gott ist, du tust wohl daran, die Teufel glauben es auch und zittern. Die Teufel glauben es auch. Wir verstehen einfach, dass das einfache Bekenntnis nicht ausreicht, sondern die Selbstverleugnung, das sich unterstellen unter den Willen Gottes. Da sind wir allein geschützt. Das sollte auch den Geschwistern zu Kolossee gesagt werden. Lasst euch nicht verführen, lasst euch nicht das Ziel verrücken, sondern bleibt demütig unter der Hand eures Herrn und Meister Jesu Christi. Er wird euch bewahren und führen. Wir wissen ja, und das sehen wir überall jetzt auch auf der Welt, dass die Menschen im Allgemeinen nichts von Unterordnung halten. Ja, Rebellion ist an der Tagesordnung. Wir sind das Volk, wir machen, was wir wollen. Ihr habt zu tun, was wir wollen. Unterordnung ist nicht gefragt und schon in den Familien nicht. Ja, die Eltern müssen machen, was die Kinder sagen. Und nicht mehr die Kinder tun, was die Eltern sagen. Ja, Unterordnung steckt einfach nicht im Fleisch und Blut. Man möchte sich immer selbst behaupten. Unterordnung muss gewollt werden und muss dann auch gefördert werden vom Herrn. Sonst findet keine Unterordnung statt. Anarchie auf allen Ebenen. Aber die Unterordnung als Kinder Gottes unter das Haupt der Gemeinde Jesu Christi ist absolut notwendig und wohltuend. Andere, die dies nicht tun, kommen ja mit fremden religiösen Arten und Lebensweisen daher und möchten uns zu sich bekehren. Das Wachstum der Gemeinde, der ganze Leib, wird durch das Haupt, wie wir gesagt haben, durch die Handreichungen vom Haupt und Bewegungen untereinander zusammengehalten. Und er soll wachsen, wohingehend? Zur göttlichen Größe. Zur Vollkommenheit oder wie es Paulus an die Epheser schreibt, dass wir eine Behausung Gottes im Geist sind. Da, wo Gott wohnt. Wo Gott wohnt. Das ist eine gewaltige Ehrung. Und da, wo Gott wohnt, geht es immer gut. So sollen wir diesem Herrn nachfolgen und vor allen Dingen, was dann geschieht, wenn wir wachsen zur göttlichen Größe als Gemeinde, gibt es keine Spaltung. Im Leib Christi gibt es keine Spaltung. Spaltung gibt es nur durch das Menschtum, durch den Eigenwillen, aber nicht im Leib Christi. Denn der Leib wächst zu einer Behausung, in der Gott wohnt. Der einzelne Gläubige, wie auch die gesamte Gemeinde, soll geistlich nicht durch irgendwelche Formen und Übungen wachsen, sondern allein durch das Wachstum, das der Herr gibt. Wir merken also immer wieder, dass ja diese enge Verbindung zu dem Erlöser gefordert wird und gefördert wird. Wir sollen sie suchen und sagen, ohne dich, Herr, heißt es nicht nur, vermag ich nichts zu tun, will ich auch gar nichts tun. Will ich auch gar nichts tun. Sondern alles sollst du in meinem Leben bestimmen. Wie viele ungute Verbindungen gibt es auch unter den Gläubigen, Ehen, junge Ehen, weil sie nicht den Weg des Herrn erfragt haben. Sie haben nach der Hölle auf Erden, weil sie einfach nicht gefragt haben, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Manchmal will der Herr, dass jemand auch lange alleine bleibt oder vielleicht sogar ganz alleine bleibt. Und wir sagen, nee, das ertrage ich nicht, das kann ich nicht, ich angle mir einen Lebenspartner irgendwo her und dann kann ich den ja vielleicht gläubig machen. Und das funktioniert dann nicht. Und dann haben wir Hölle auf Erden. Wir müssen auch in diesem Punkt immer wieder fragen, und das sagen wir den jungen Leuten schon, bete darum, wenn du glaubst, heiraten zu müssen, dann lass dir einen Mann oder eine Frau vom Herrn zu führen. Und ich bin immer wieder glücklich darüber, wenn ich junge Familien sehen kann, die das genau praktiziert haben, die den vielen Angeboten nicht nachgekommen sind, einen Lebenspartner zu bekommen. Es waren liebe junge Leute, die sie hätten heiraten können und die auch in ihrer Art und Weise nett waren. Aber man spürte, sie waren nicht die Richtigen. Sie waren nicht die vom Geist Gottes Bewegten. Und wenn ich heute die Familien sehe, die darauf gewartet haben, die sind immer noch glücklich. Und die wachsen, die sagen, es geht uns gut. Und wir freuen uns im Herrn. Sie sind einfach zusammengeführt vom Herrn. Denn da ist Jesus die Mitte. Alles andere ist doch mehr eine Qual und führt nicht zum Guten. Im Gegenteil, der Gläubige wird belastet, er wird weggezogen von dem Weg des Glaubens. Auftrag und Weg der Gemeinde soll also zur göttlichen Größe wachsen, zum Vollmaß des Handelns Gottes in ihr, zum Vollmaß des Handelns Gottes in ihr in der Gemeinde, zum deckungsgleichen Handeln mit Gott. Nach dem Wort, was ja Maria schon damals auf der Hochzeit zu Kana sagte, was er euch sagt, das tut, nichts anderes. Ihr müsst es nicht verstehen, warum ihr jetzt Wasser in die Krüge schütten sollt, obwohl Wein fehlt. Was er sagt, das tut. Denn da wachst ihr im Glauben. Hier liegt also auch die Vollmacht des einzelnen Gläubigen begründet und zugleich auch die Bewahrung vor Irrtümern. Die Vollmacht zum Zeugnis, die Vollmacht auf dem richtigen Weg, ein Segen für andere zu sein. Und die Bewahrung vor Irrtümern. Man sieht also und merkt also, wenn so ein Irrtum an uns herankommen will, dann können wir gleich Abstand halten. Die Gemeinschaft mit Jesus Christus ist also nicht eine Gemeinschaft, wo wir die Regelnden sein müssen, sondern wo er alles regelt. Gebetsleben, das Atmen der Seele und das Lesen seines Wortes, die Speisung der Seele, lassen uns sicher auf diesem schmalen Lebensweg durch die Zeit gehen, zur himmlischen Herrlichkeit. Wir können sagen mit diesem Reimwort, suche einfach Jesus und sein Licht. Alles andere, und das Wort alles andere, hilft dir nicht, müssen wir unterstreichen. Alles andere hilft dir nicht. Aber der Widersacher versucht, noch anderes hinzuzugliedern. Noch einmal diese Worte aus dem Kolosserbrief. Lasst euch niemand das Ziel verrücken. Von denen, die nach eigener Wahl einhergehen, in Demut und Geistlichkeit der Engel, davon sie nie etwas gesehen haben und ist ohne Ursache, sind ohne Ursache aufgeblasen in ihrem fleischlichen Sinn. Und sie halten sich nicht an dem Haupt, aus welchem der ganze Leib durch Gelenke und Fugen Handreichung empfängt und zusammengehalten wird, und so wächst zur göttlichen Größe. Diese Unterscheidung dürfen und müssen wir halten, damit wir auch durchkommen, damit wir auch glücklich bleiben, damit wir in der Freude bleiben, in der Zuversicht und in der Freude auf die himmlische Behausung, die uns bereitet ist, die wir eins bekommen dürfen und haben.